Sind wir bereit für eine Predigt mit Salz und Pfeffer? Ich gebe es zu, es ist heute etwas anders, vielleicht als die letzten zwei Mal. Letztes Mal waren es sehr praxisorientierte Predigten zum Thema Erziehung und Partnerwahl. Heute mute ich euch etwas mehr zu an Denkarbeit. Und alle, die jetzt denken, Theologie ist also so langweilig und theoretisch, die könnten sich schwer täuschen. Ich glaube, es ist ein mega spannendes Thema. Aber wirklich, es erfordert ein bisschen das Mitkommen von euch, das Mitdenken. Ein Rabbi hat zu Gott gesagt: Hilfe, mein Sohn ist Christ geworden. Was soll ich bloß machen? Darauf antwortet Gott: Mach dir nichts daraus, mein Sohn ist auch Christ geworden. Fragt der Rabbi: Und was hast du tun? Gott sagt, ich habe ein neues Testament geschrieben. Das Thema von heute. Es ist eigentlich alles schon drin enthalten, um was es heute geht. Es geht um Rabbiner, um jüdische Theologie. Es geht um Jesus, der Christ geworden ist. Christus ist das Wort für Messias auf Griechisch. Es hat wohl ein Buch gegeben vom Pfarrer Wilhelm Busch, ein Klassiker, der heisst Jesus, unser Schicksal. Treffen, da kann man es gab kaum ausdrücken. An Jesus Christus entscheidet sich dein Geschick. An Jesus Christus entscheidet sich dein Geschick. Die alles entscheidende Frage ist im Leben, letztlich, wie stehst du zu dem Jesus? Wer ist er für dich? Zweifelst du an seiner Existenz? Bewunderst du ihn als gut Mensch? Hast du eine persönliche Beziehung mit dem Jesus? Folgst du seinen Fußspuren an? Das ist die Frage. Um die kulturelle, zeitgeschichtliche Distanz ein bisschen zu überbrücken, möchte ich heute einen Versuch machen, und zwar den Anfang vom Johannesevangelium aus jüdischer Sicht zu betrachten. Das Johannesevangelium fängt mit dem Kapitel 1, Vers 1 an. Logisch. Und dort steht: Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Klingt wahnsinnig philosophisch, theoretisch, für unsere Ohren. Aber der Johannes nimmt da Bezug auf ein bestimmtes theologisches Konzept innerhalb der jüdischen Religionslehre. Die Rabbiner, das sind die Lehrer, die jüdischen Lehrer, die haben das Konzept, haben dem den Titel Membra gegeben. Ihr seht das da vorne. Da seht ihr so einen Rabbiner, der am Studieren ist und hat so ein Konzept entwickelt, das Membra. Das ist das aramäische Wort für Wort. Membra heisst Wort, übersetzt. Das ist hebräisch. Der Johannes hat ein Wort gebraucht, um das zu übersetzen, und hat dem Logos gesagt. Logos. Am Anfang war das Logos und das Logos war bei Gott. Und das Logos war Gott, hat er eigentlich gesagt. Das ist kein abstrakter philosophischer Begriff, sondern ist ein jüdisches Konzept dahinter. Die Rabbiner haben 6 Sachen gelehrt bezüglich dem Memra, was das bedeutet. Und es ist jetzt mega, es wird wirklich mega spannend. Alle diese 6 Punkte, die die Juden dort hinter dem Konzept gesehen haben, sind sich im Johannes 1 sind in Erfüllung gegangen. Der erste Gedanke, den sie hatten, über Memra, war, es ist Gott und bei Gott. Nur schon da, oder? Manchmal denke ich, was glauben wir eigentlich? Nur schon, im Film haben wir gehört, dass Jesus von einer Jungfrau geboren ist. Haben sie mir eigentlich... Wieso glauben wir solche Sachen? Und auch da wieder, es war Gott und bei Gott. Also einerseits ist es Gott und es ist bei Gott. Manchmal ist es gleichig und manchmal ist es getrennt. Die Rabbiner haben nie versucht, den scheinbaren Widerspruch aufzulösen. Aber der Johannes nicht. Er sagt, das Wort war bei Gott. Er trennt Membra von Gott. Dann sagt er aber auch, das Wort war Gott. Er sagt, Membra und Gott, das ist ein und dasselbe. Beides ist wahr. Und die Lehre, die eigentlich die Juden hier hatten, die kann man sich nur mit der Dreieinigkeit erklären. Wenn das Wort etwas von Gott trennt, dann heisst das, Es ist nicht Gott der Vater, es ist auch nicht Gott der Heilige Geist. Aber es ist dasselbe wie Gott, nämlich Gott der Sohn. Das Logos, das Mema, ist Gott der Sohn. Das ist einzigartig im christlichen Glauben, ist die Dreieinigkeit, die hat das da nochmal aufzeichnet, indem man sich das vorstellen kann. In der Mitte Gott. Der Sohn, Gott Vater ist Gott, aber er ist nicht der Sohn. Sohn ist Gott, aber er ist nicht der Heilige Geist. Und das glauben wir. Ich weiß nicht, ob du das auch glaubst. Aber es ist ein bisschen verrückt, das zu glauben. Die eine Gottheit hat drei verschiedene Personen. Es gibt auch nichts im natürlichen Bereich, wo man das vergleichen könnte. Ich habe mir mal überlegt, so eineiige Drillinge. Die haben alle den gleichen genetischen Code und sind gleich drei verschiedene Personen. Vielleicht ist das ein schwacher Vergleich für so etwas. Aber sehr ein schwacher. Johannes stellt von Anfang an klar, Jesus Christus ist Gott. Jesus Christus hat uns eigentlich ein Stück auf seine göttlichen Vorrechte verzichtet. Ist Mensch geworden. Zwischen der Geburt von Bethlehem und dem Sterben am Kreuz auf Golgatha war er ganz Mensch gewesen. Übrigens, man geht davon aus, dass er Student war. Weil, man hat das herausgefunden. Erstens, er hatte lange Haare gehabt. Zweitens, Sandalen. Gut, ich gebe zu, das ist ein älteres Bild von Student. Vielleicht mehr so aus 68er Flower Power Bewegung oder so. Das Dritte ist, er war bis 30 in die Heim gewohnt. Und das Vierte, wenn er etwas tun hat, ist es ein Wunder gewesen. Er war ganz Mensch, und auf dieser Welt war. Er hatte die gleichen Bedürfnisse wie du hast, er hatte die gleichen Versuchungen. Das ist ja der Grund, warum er uns so gut versteht. Egal, wie es dir geht heute. Egal, ob du ganz fest traurig bist. Keine Zukunft siehst vielleicht im Moment. Egal, ob du eine riesige Enttäuschung erlebt hast diese Woche. Oder ob du dich mega freust über ein Ereignis. Gott, Jesus versteht dich. Ich habe in einem Vortrag gehört diese Woche, dass die Menschwerdung von Gott, dass er in Jesus Christus, in der Person von Jesus Christus Mensch wurde, der Hauptgrund ist in der westlichen Kultur für Menschenwürde. Und je mehr wir uns verabschieden vom christlichen Glauben und säkularisiert werden, hier im Westen, in Europa und in Amerika, desto mehr wird an die Menschenwürde abgehen. Und ich glaube, das beobachten wir auch. Den interessanten Zusammenhang, Gott ist nicht ein Hund geworden. Und auf die Welt kommst du auch nicht der Katz und auch nicht der Ross. Und dann ist Mensch geworden. Und da lässt sich die Menschenwürde ableiten aus dem heraus. Also das Glauben, dass Jesus Gott ist, Gottes Sohn ist, erfordert einiges schon ein Vorstellungsvermögen. Aber ich glaube, der beste Beweis ist der Jakobus, der Bruder von Jesus. Das stärkste Argument für die Göttlichkeit von Christus, weil was müsste dein Bruder machen, dass du wirst glauben, dass er Gottes Sohn ist? Und der Bruder von Jesus, der Jakobus, hat das geglaubt. Das ist das stärkste Argument für das, dass Gott Gottes Sohn ist, also Jesus Gottes Sohn ist. Also, gehen wir weiter. Das zweite ist, wir sehen es da wieder, das Wirkende in der Schöpfung. Jetzt, das ist wirklich sehr spannend. Immer wenn Gott schaffend gewirkt hat, hat das nach jüdischem Denken durchs Memra gemacht, durchs Wort. Gott hat nur sagen, es geschehe und es ist geschehen. Die Worte von Gott sind nicht wie Schall und Rauch, sondern haben eine Auswirkung. Und das steht da auch im Johannes, hat das eben auch gesagt, im Vers 3. Er sagt, durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Es gibt keine Materie auf dieser Welt, die nicht durch Jesus gemacht worden ist. Er hat die Welt nicht nur geschaffen, sondern es heisst im Kolosser 1,16, er hebt sie durch sein Wort auch zusammen. Das ist so der innerste Zusammenhalt, ist Gottes Wort. Wenn Gott sein Wort zurückzieht aus dieser Welt, dann passiert etwas. In der Bibel heisst es, im Hebräer heisst, dass Himmel und Erde zusammengerollt wird wie ein Mantel. Da braucht keine destruktive Energie dazu, da braucht keine riesen Atombombe, um das zu machen, sondern es braucht nur, dass Gott sein Wort zurückzieht aus dieser Welt. Ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können, auch wieder aus dem jüdischen Gedankengut, habe ich mal gelesen, oder der Vergleich. Oder das Beispiel, oder dass man mal den Versuch gemacht hat, dass man eine Mutterkatze die Jungen weggenommen hat. Auf der anderen Seite der Welt, dass er jetzt zum Beispiel auf Australien geflogen ist mit ihrer jungen Katze. Und dort die Katze tot hat. In dem Moment, wo man die Katze tot hat, hat die Mutter reagiert. Auf der anderen Seite der Welt. Nach jüdischem Gedankengut und nachdem was die Bibel sagt, kann man sich das sehr gut vorstellen, dass es irgendeine gemeinsame Vernetzung gibt in der Schöpfung, wo Gottes Wort ist, wo alles zusammenhebt. Weil in der Physik und so weiter haben wir noch nicht wirklich herausgefunden, was Materie überhaupt ist. Man geht davon aus, dass es hin, dass es um Energie geht und nicht um Materie, also dass es Energie ist. Ich finde das ganz spannend und ich glaube, dass da etwas mehr dahinter ist. Übrigens, wenn wir schon bei den Atombomben sind, am 6. August war der 70. Jahrestag vom Little Boy, oder der erste Atombombenabwurf über Hiroshima. Ihr habt das sicher auch verfolgt oder darüber gehört. Dahinter war ein gigantisches Projekt während dem Zweiten Weltkrieg, das 1942 ins Leben gerufen worden ist unter der technischen Leitung von Oppenheimer. Er hat mit genialen Physikern zusammengeschafft, wie mit dem Enrico Fermi, einem Italiener und auch einem Ungarn, der Leo Szilard und andere, aber das sind so die wichtigsten Köpfe gewesen. Und dass sie den 3 Jahre zusammengebracht haben, bis 1945, ist eine Meisterleistung von der Naturwissenschaft gewesen. In bloß 3 Jahren haben sie die Atombomben entwickelt. Ich darf das überhaupt nicht bewerten jetzt, ob das positiv oder negativ ist, aber das war eine Meisterleistung gewesen. Jetzt einfach im Vergleich zu dem, was Gott tun kann, ist das ein Klecks. Die grössten Meisterleistungen der Menschen sind ein Klecks gegenüber Gottes Möglichkeiten. Wenn er sagt, es werde Licht und es ward Licht. Ich glaube, wenn wir das anfangen, ein bisschen verstehen, dann macht uns das demütig. Macht uns demütig und lässt uns staunen über Gottes Möglichkeiten und uns wird wieder bewusst, Gott ist der Schöpfer und wir sind nur Geschöpfe. Der Punkt ist, dass wir das nur in der Beziehung mit dem Gott erkennen werden. Das steht im Hebräer 11, Vers 3, steht, durch den Glauben verstehen wir, dass die Welt auf Gottes Befehl hin entstand. Eigentlich heisst es auf Gottes Wort hin. Bibelübersetzungen sind da manchmal nicht so genau, leider. Und dass alles, was wir jetzt sehen, aus dem entstanden ist, was man nicht sieht. Wir kehren jetzt zum Rabbiner zurück, zu seinem Konzept über Memra und gehen zum nächsten Punkt. Memra ist das Wirkende bei der Errettung. Immer wenn Gott in der Geschichte vom Alten Testament gerettet hat, Beispiel, wo das Volk Israel nach 40 Jahren Gefangenschaft aus Ägypten rausgeholt hat, hat er das durch Memra gemacht, durch das Wort. Im Vers 12 im Johannes 1 steht, das ist so bleiben wieder Parallele. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Ihn aufnehmen und an ihn glauben, ist die Voraussetzung, dass ein Mensch sich mit Recht Gottes Kind nennen darf. Es gibt immer wieder Leute, die glauben, wir sind alles, alle Menschen sind Gottes Kind, weil wir ja Geschöpfe von Gott sind. Die Bibel sagt es anders, sagt, die Jesus Christus aufgenommen haben und an ihn glauben, das sind Gott, die haben das Recht, Gottes Kind zu heißen, sich zu nennen. Ich hatte letzte oder in der kürzlichen Erfahrung gemacht im Spital, wo ich eine Person besucht habe und gefragt habe, und wenn sie jetzt zum Tod, wenn sie jetzt in den Tod gegangen wäre, hättest du gewusst, was mit dir passiert? Die Person hat darüber nachgestudiert und hat nach einer Weile gesagt, wenn ich mein Leben so anschaue, dann glaube ich eigentlich, dass ich auf der besseren Hälfte von den Menschen bin. Ich durfte dieser Person einen Perspektivenwechsel verhelfen. Nicht wir sind die Wirkenden bei der Errettung, sondern Memras Wort ist die Wirkende bei der Errettung. Wir müssen nicht auf unser Leben schauen, was wir gemacht haben, sondern auf das, was Jesus für uns gemacht hat. Das ist der Punkt, wo unsere Zukunft entscheidet. Gott schafft nicht nur materiell, sondern er schafft auch neue Herzen. Der David betet im Psalm 51, Vers 12, Gott erschaffe in mir ein reines Herz Und hochinteressant ist, dass im Hebräischen bei dem Erschaffen genau das gleiche Wort steht wie 1. Mose 1,1. Gott schuf Himmel und Erde. Aus dem Nichts raus. Das Verb, wo gebraucht wird, um aus dem Nichts raus etwas zu schaffen. Ich finde das spannend. Gott schafft nicht nur eine Welt, die materielle, sondern er schafft auch in unser Herz. Und das brauchen wir, wenn wir vor Gott stehen. Gott wirkt der Rettung an uns Leids, eine Antwort darauf zu geben. Zurück zum Rabbiner. Ich gehe bewusst einfach, es ist etwas komplex heute, ich habe es ja gesagt. Darum gehen wir immer auf das Bild zurück, um so die Übersicht zu behalten. Nächster Punkt ist das Memra, das Wort ist das Mittel, durch das Gott im Alten Testament sichtbar wurde. Ich versuche heute auch ganz bewusst, so den Übergang vom Alten Testament ins Neue Testament zu machen. Und versuche aufzuzeigen, wie das zusammenhängt. Das ist das Mittel, wo Gott sichtbar wird. Dann und wann hat Gott im Alten Testament sichtbare Gestalt angenommen. Das hat er durch drei Arten gemacht. Durch Licht, durch Feuer und durch die Wolken und manchmal durch eine Kombination von diesen drei. Beispiel ist die Einweihung vom Tempel, wo der Salomo und das ganze Volk versammelt war, sie den neuen Tempel vom Salomo eingeweiht haben, ist die ganze Herrlichkeit von Gott in einer Wolke hat sich niederlassen auf den Tempel. Es war die sichtbare Gegenwart von Gott. Memra war das Mittel dazu. Die Rabbiner haben die Erscheinung, nochmal ein Fremdwort, aber dann ist fertig noch, Schechina benennt. Das ist so die Herrlichkeit von Gott, hat sie Schechina, das ist eben noch wichtig, ich sage es nur darum, benennt. Das ist so die Herrlichkeit, die sichtbare Manifestation von der Gegenwart von Gott. Die ist im Johannes 1, Vers 14, haben wir Parallelen dazu. Dort steht, er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er ist sichtbar geworden. Gott ist sichtbar geworden. Jesus. Da ist nicht das normale Wort für Leben, steht da, wo man es ausbraucht, sondern Griechen haben versucht, das Wort Schechina, haben sich kein Wort dafür und haben ein Wort gesucht, wo sie das ausdrücken können. Und sie können SCH nicht sagen, Griechen. Ich habe es auch nicht können früher, aber ich hatte eine Sprachheillehrerin, die hat mir geholfen. Und jetzt sagen sie mir immer in der Technik, ich sage S und T und alles viel scharf immer. Aber das ist die Lehrerin schuld. Und die haben ein Wort entwickelt, wo Skenai heisst dann. Also Skenai, die haben dann einfach ein Wort. Und das heisst eigentlich nicht wohnen und nicht leben, sondern zelten. Gott zeltet in der Person von Jesus Christus unter uns Menschen. Das ist natürlich wieder ein ganz klarer Bezug zum Alten Testament, zum Zelt von der Begegnung. Oder? Das ist aber wirklich spannend. Das Zelt von der Begegnung, oder die hat auch Stiftshütte geheißen, dort war die Bundeslade drin, wo das Volk Israel durch die Wüste geschleicht hat und so. Dort war tagsüber die Wolke drauf, eben die Erscheinung von Gott, und die Nacht ist Feuer dazugekommen. Und jetzt sagt eigentlich, sagt Johannes, die Tschechien ist zurückgekommen. Die ist zurückgekommen in Jesus Christus. Und er verbindet es auch mit dem Wort von der Herrlichkeit im Vers 14b, wo er sagt, er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit. Da kommt es eben wieder. Der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Normalerweise hat die Erscheinung von Gott eine Strahlen um sich. Der Körper von Jesus war wie ein Vorhang für das Strahlen. Die Heiligkeit von seiner Herrlichkeit ist den Menschen verborgen geblieben und er hat auch wie ein normaler jüdischer Mann ausgesehen. Er hat nicht anders ausgesehen. Aber an einem speziellen Zeitpunkt ist seine Herrlichkeit zum Vorschein gekommen. Und zwar war das auf dem sogenannten Berg der Verklärung. Matthäus 17 ist das beschrieben. Dort ist der Glanz durch den Vorhang durchgekommen. Du musst mal lesen, Matthäus 17. Plötzlich veränderte sich sein Aussehen. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleidung wurde strahlend weiß. Drei Jünger haben das live erlebt. Einer davon war der Johannes. Darum sagt er in dem Vers, wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit. Das meint er genau. Wir haben es gesehen. Es hat geleuchtet, wie verrückt. Der Kracher an dieser ganzen Geschichte, oder? Und jetzt wird es ein bisschen persönlich. Gott will mit seiner Herrlichkeit in dir zelten. In der Person vom Heiligen Geist. Der David hat die Bundeslade nach Jerusalem holen. Er hat einen kleinen Fehler gemacht und dann ist sie vom Wagen gefallen. Und ist einer gestorben dabei. Und darum hat er sie gerade dort stehen lassen. Das war bei der Familie Obed-Edom. 3 Monate lang war sie bei dieser Familie zu Hause. Die Bundeslade. Und es ist etwas passiert, das hat einen Unterschied ausgemacht. Er und sein ganzes Haus ist gesegnet worden. Die Herrlichkeit von Gott, das Zelten von Gott unter den Menschen macht einen Unterschied aus. Darum hat sie den David nach Jerusalem geholt. So ist es aber auch bei uns. Wenn Jesus durch den Heiligen Geist in uns das Zelt aufschlagen darf, zelten darf, dann macht es einen Unterschied. Dann machst du einen Unterschied in deiner Familie, deinem Arbeitsplatz und in deinem ganzen Umfeld. Das ist der Punkt. Die Herrlichkeit von Gott, die Schechina von Gott in deinem Herz. Was für ein Vorrecht. Darum steht im Vers 9, jetzt muss ich aber Elberfelder Übersetzung nehmen, sonst habe ich es zu wenig genau. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Das Licht, das in die Welt gekommen ist, Jesus Christus, durch die Menschen erleuchten, durch den Heiligen Geist. Nicht jeder, aber die, die ihn glauben und ihn aufnehmen. Und ich gehe weiter. Memra ist der Ursprung von der Offenbarung, von jeder Offenbarung. Man könnte fast sagen, es ist so der Pressesprecher von Gott, oder? Man hat so einen Pressesprecher, der so ein bisschen die Informationen ans Volk bringt. Was immer wir von Gott wissen, wissen wir durch Memra, durch das Wort. Im Alten Testament heißt es darum immer wieder, und das Wort geschah zu Hosea, es geschah zu Jeremia, zu Hesekiel und so weiter. Gott redet zu einzelnen Menschen, um das ganze Volk einzuweihen über seine Pläne, die er hat. Darum steht im Johannes 1, wieder parallel dazu, Vers 18, niemand hat Gott je gesehen. Doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist, ist dem Herzen des Vaters ganz nahe. Er hat uns von ihm erzählt. Er ist der Pressesprecher von Gott. Einmal haben die Jünger gebeten, namentlich den Philippus, und haben zu Jesus gesagt, Herr, zeige uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Darauf hat Jesus geantwortet, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Jesus ist das Bild vom unsichtbaren Gott. Das finde ich auch noch spannend, oder? Weil es heisst ja, in einem von den 10 Geboten heisst, du sollst ja kein Bildnis machen von Gott. Das Problem ist, wenn wir uns ein Bild machen von Gott, dass das immer viel zu eng ist, dass wir das mit menschlichem Maßstab machen. Aber Gott hat uns ein Bild gegeben. Jesus. Er ist das Bild vom unsichtbaren Gott. Jesus ist das Mittel von jeder Offenbarung. Im Hebräer 1, Vers 1 heißt es, vor langer Zeit hat Gott oft und auf verschiedene Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch in diesen letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns. Das ist passiert im Neuen Testament. Das bedeutet, wenn wir Gott kennenlernen wollen, dann kommen wir nicht an Jesus vorbei. Er ist der Weg zu Gott. Zurück zum Rabbiner, zu seinem Konzept. Memra ist das Mittel, wo Bündnis besiegelt hat. Im Alten Testament gibt es 8 Bündnisse, wo Gott geschlossen hat, 3 mit allgemeiner Menschheit und 5 mit seinem Volk speziell. Der Hinweis aus dem Johannesevangelium steht im Vers 17. Dort sind auch 2 Bünde so erwähnt, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Das ist der Bund am Sinai gewesen. Gottes Gnade und Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Er nimmt da Bezug auf den Bund am Sinai, wo durch die Herrlichkeit von Gott, durch die Schechina unterzeichnet worden ist. Ich muss das vorlesen, das steht im 2. Mose 24, Vers 15 und 17. Dann stieg er auf den Berg, das ist nachdem der Bund geschlossen worden ist, den daraufhin die Wolke umhüllte, doch uns, oder? Die Herrlichkeit des Herrn ließ sich auf dem Berg Sinai nieder und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage lang. Am 7. Tag rief der Herr Mose mitten aus der Wolke zu sich. Die Herrlichkeit des Herrn sah für die Israeliten aus wie ein loderndes Feuer auf dem Berggipfel. Das ist so quasi die Unterschrift über den Bund, wo Gott mit Mose geschlossen hat. Im neuen Zeitalter von der Gnade, auch die basiert auf dem neuen Bund, um jetzt ein neues Testament geht, heißt eigentlich ein neuer Bund, neues Testament, wird mit dem Vergießen vom Blut von Jesus unterzeichnet. Wo Jesus am Kreuz gestorben ist, von Golgatha, hat er nebst vielen anderen Sachen auch den neuen Bund unterzeichnet. Wie tönt das für dich? Wir haben ganz verschiedene Menschen drin. Vielleicht gibt es Leute, die sagen, die Christen, die spinnen. Weil die glauben. Da kommt ein Mensch auf die Welt, ist von einer Jungfrau geboren und soll Gott sein. Dreieinigkeit. Nicht vorstellbar. Absurd. Vielleicht bist du aber auch schon jahrelang im Glauben und dich bewegt das gar nicht. Du sagst, ja klar, sag mal endlich etwas, was ich noch nicht gewusst habe. Du nickst das ab und es ist schon so selbstverständlich geworden. Was möchte ich heute Morgen? Ich möchte zeigen, dass die 6 Eigenschaften von dem Wort, wo im Johannes 1 beschrieben sind, wie eine Puzzleteile in das hineinpasst, wo die Juden eigentlich erwartet haben. Das ist kein Beweis für die Wahrheit. Aber es ist höchst bedenkenswert. Und höchst interessant. Alles das, was die Rabbiner über Memra aussagen, ist in Bezug auf Jesus von Nazareth ausnahmslos erfüllt worden. Die Person von Jesus Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene, ist der Ursprung, der Inhalt und das Ziel der gesamten biblischen Botschaft. An deiner Stellung zu ihm entscheidet sich dein Schicksal. Ein Rabbiner, ich bleibe heute ein bisschen bei der Rabbiner, der hat einmal gesagt, Jesus Christus hat keine Bedeutung, solange er nicht die oberste Bedeutung hat. Hat Jesus Christus die oberste Bedeutung in deinem Leben? Ja. Und nochmal der Sören Kierkegaard, der Dan, hat gesagt, Christus hat viele Bewunderer, aber wenige Nachfolger. Dein Leben kommt dann Salz und Würze über Charlie. Ah. Wenn du kein Bewunderer, sondern Nachfolger bist. Und die Einladung möchte ich heute aussprechen. Wir haben das Deko vom Boot, das soll auch ein bisschen zum Ausdruck bringen. Natürlich auch die Zeit von Jesus. Er war viel mit dem Boot unterwegs gewesen. Aber vielleicht auch so ganz symbolisch: Bist du im Boot von Jesus? Ist er dein Bootsführer? Und ich möchte heute Morgen die Einladung auch aussprechen für die sagen, ja, Jesus und so weiter. Klar, also das war ein guter Typ und so weiter, soziales Verhalten an den Tag gelegt und ein richtig guter Mensch gewesen. Aber sonst hat er für mich keine Bedeutung. Ich möchte dich einladen, um zu sagen, es darf anders werden. Und dein Leben kommt Salz und Pfeffer über. Und gut gewürzt ist sogar ein Kürbissuppe gut. Ich möchte noch beten mit uns. Danke dir von ganzem Herzen, Vater im Himmel, einfach für das Wunder von der Menschwerdung, von Jesus, wo du in Jesus Christus, in der Person von Jesus Christus Mensch geworden bist. Ich möchte dir Danke sagen, Vater im Himmel, auch dass du auf die Welt gekommen bist, in deinem Sohn Jesus Christus, um uns zu retten und uns zu erlösen. Dass du gekommen bist, um unserem Leben einen Inhalt zu geben, eine Bedeutung zu geben, eine Erfüllung zu geben. Ich möchte dir Danke sagen und bitte dich für jeden Einzelnen, der jetzt da sitzt, der das mal so ein bisschen auf sich hat wirken lassen, vielleicht heute Morgen. Ich möchte dich von ganzem Herzen bitten, dass du wirkst an deinen einzelnen Herzen. Wie der David betet hat, Herr, schaffe in mir ein neues Herz und ich bitte dich im Namen Jesus, Vater im Himmel, dass du die einzelnen Menschen ein neues Herz schaffst heute Morgen. Tust du das Wunder unter uns. Du bist der, der Erlösung und Rettung wirken kann. Tu es. Amen.